Das ist ja eine absolut gebundene Entscheidung. Also wenn wir jetzt hier in rechtlichen Kategorien sprechen, ist es ja keine Ermessensentscheidung. Also ob die Einschätzung, dass es eine gesichert rechtsextreme Partei getroffen wird oder nicht.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. Kurz und knackig. Der Anwalt, der Bundestag und das AfD-Gutachten. Liebe Lauscher, ich habe euch versprochen, dran zu bleiben an der Verfassungsschutzthematik, die rechtlich überaus spannend ist, und zwar in vielerlei Hinsicht. Mit Chanyo Yun habe ich schon so viele Rechtsfragen klären können. Die letzte Neuigkeit hatte ich euch am Freitag per Video übermittelt. Kurze Zusammenfassung, was bisher geschah. Das Gutachten des Verfassungsschutzes kam nicht, dafür etwas überraschend, aber der Wanderwitz-Antrag und just am Freitag die Forderung eines Mitglieds des Bundestages an die Innenministerin, das Gutachten jetzt zu veröffentlichen. Und wer war's? Das war ein Anwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, ein ehemaliger Justizsenator, Mitglied im Ältestenrat und im Rechtsausschuss. Das fand ich sehr, sehr spannend und es ist jemand, der hier schon im Podcast am Mikro saß mit mir. Das heißt, ein Anwalt fordert als erster lautstark die Veröffentlichung. Klar, dass ich darüber mit ihm sprechen muss. Mit mir sitzt daher am Mikro Dr. Till Steffen. Lieber Till, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Hallo, guten Tag, grüß dich.
Till, ich bin dir besonders dankbar, weil ich weiß, dir geht's heute noch nicht so richtig gut, bist nicht ganz fit. Irgendwie hat's uns der Reihe nach momentan irgendwie alle erwischt. Mir geht's gerade wieder etwas besser. So, lass uns einsteigen. Till, meine Güte, momentan geht's irgendwie Schlag auf Schlag. Ich stehe wirklich fortlaufend in Kontakt mit Chanyo, mit dem ich super gern so die rechtlichen Aspekte von aktuellen und spannenden Themen beleuchte. Und wir haben in letzter Zeit schon besprochen, wie eigentlich ein Verbotsverfahren funktioniert, welche Voraussetzungen es so gibt, wie das Verhalten einzelner Mitglieder einer Partei zugerechnet werden kann und so weiter und so fort. Und natürlich haben wir uns auch darüber unterhalten, dass das Gutachten von Haldenwang eigentlich noch für 2024 angekündigt war. Kam dann doch nicht. Sehr überraschend. Dafür aber der Wanderwitz-Antrag, habe ich eben schon kurz zusammengefasst, du warst einer der Erstunterzeichner dieses Antrags, einer von, ich glaube, 113. Warum kam der Antrag jetzt doch vor dem Gutachten des Verfassungsschutzes und warum hast du den Antrag jetzt ohne Gutachten unterzeichnet?
Ja, wir haben ja als Gruppe schon die ganze Zeit Unterschriften gesammelt, das haben wir auch öffentlich gemacht. Und natürlich, wenn man dann darum wirbt, dass Abgeordnete dann einen auf den Weg schicken, muss man auch irgendwann formal das Verfahren einleiten. Innerhalb des Verfahrens hat man natürlich noch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, aber es war jetzt schon richtig, dass wir jetzt nicht eigenmächtig entscheiden, ach, wir machen das jetzt nicht weiter, sondern der Anlass bleibt ja bestehen. Wir sehen die große Gefahr für die Demokratie durch die AfD und wir machen deutlich, wir finden, wir müssten loslegen.
Der Antrag war ja überparteilich. Das war ja jetzt nicht so ein Alleingang bei 113 Leuten. Wer war alles an Bord parteimäßig?
Ja, also wir haben ja als Koordinatorin haben wir ja den Marco Wanderwitz natürlich, dann bin ich das für die Grünen, dann ist die Carmen Wegge für die SPD, die Martina Renner für die Linken und der Stefan Seidler vom Südschleswigischen Wählerverband ist auch dabei. Und aus all diesen Gruppen, Fraktionen sind dann Leute dabei, die das unterzeichnet haben. Das heißt, es ist wirklich ein breites Bündnis von Leuten, die auch jeweils einzeln für sich überlegt haben, ja, das überzeugt mich, ich möchte jetzt auch diesen Schritt gehen, ich unterstütze das, ich gehe da persönlich rein.
Was mich jetzt vom Ablauf her sehr interessiert, weil das bleibt uns Außenstehenden ja so ein bisschen verborgen, was ist denn seither mit dem Antrag passiert? Ich habe dazu nämlich gar nichts, aber auch gar nichts mehr gehört, obwohl ich das sehr engmaschig verfolge. Wahrscheinlich wird es ja auch da nötig sein, eine Bundestag-Drucksache draus zu machen. Da geht ja wahrscheinlich ein bisschen Zeit ins Land. Wie weit ist das Ganze gediehen, wenn du das erzählen magst? Und kann man sich da eigentlich in dieser Zwischenphase noch anschließen, wenn man jetzt möchte?
Es ist noch möglich, sich anzuschließen, aber wir haben auch schon eine Drucksache. Also das kann man auch schon nachschauen. Sieht ganz spannend aus, weil das, also rein optisch schon, weil 113 Namen untereinander, das nimmt schon die ganze erste Seite in Anspruch. Und das gibt es also schon. Und das ist der erste Schritt, dass der Antrag offiziell als Drucksache registriert ist. Und dann ist es so, dass wir nach 3 Wochen ein Recht auf Aufsetzung haben. Wir können nicht sofort verlangen, also können nicht die nächste Sitzungswoche reingehen und sagen, so, jetzt soll das diskutiert werden, sondern wir müssen 3 Wochen warten. Da sind wir als Gruppe etwas schlechter aufgestellt als die Fraktionen, die ja jeweils bestimmte Aufsetzungsrechte haben. Wir haben dann irgendwann einen Anspruch auf Aufsetzung und das ist dann die nächste Entscheidung, die zu treffen ist, wann wir diesen Antrag stellen.
Ah, okay. Und die Bundestagsdrucksache ist auch schon öffentlich. Das heißt, wenn ich mir die Nummer raussuche, kann ich da schon gucken oder ist das noch im, hat das nur schon die Nummer?
Man kann das schon gucken. Das kann man schon abrufen. Gibt auch schon tolle Screenshots für Social Media, wo die Leute zeigen, hier ist er. Und insoweit, das Verfahren läuft jetzt und es muss dann halt die weiteren Schritte gehen, die wir natürlich jetzt alle nacheinander abwickeln müssen und jeweils gucken müssen, wann wir was machen.
So Leute, da werde ich nachher natürlich mal in die Tasten hauen und gucken, ob ich euch da irgendwas Sinniges verlinken kann, damit ihr alle mal nachschauen könnt. Wurde unabhängig von der Drucksache, Till, ja, so ein bisschen gesprochen, diskutiert auf den Fluren. Kannst du mir da irgendwie ein bisschen was zurufen? Wie ist denn so der Stand? Das Feedback zu dem Antrag, kann man da irgendwas berichten?
Also ich denke, dass diese Unterstützung durch insgesamt 113 Leute natürlich schon auch sehr beeindruckend ist. Das ist klar, das ist noch nicht die Mehrheit, aber es ist wirklich eine relevante Gruppe, die sagt, hier sollte dieser Prozess angestoßen werden. Und natürlich werben wir jetzt weiter dafür. Gleichzeitig ist klar, das war immer unsere Einschätzung, dass je näher die Wahl rückt, desto komplizierter wird es, Leute über Fraktionsgrenzen hinweg zu bewegen. Das ist natürlich jetzt nicht einfacher geworden. Das ist sozusagen die eigentlich schlechte Nachricht aus den letzten Wochen, dass wir jetzt durch das Vorziehen der Wahl so nah an die Wahl gerückt sind. Und gleichzeitig an der zentralen Motivation und an der zentralen Analyse, dass nämlich das Erreichen einer Mehrheit im nächsten Bundestag nicht leichter, sondern schwerer wird, hat sich nichts geändert, weswegen wir auch sagen, wir treiben auch noch in dem Rest dieser Wahlperiode das Verfahren so weit wir es können voran. Wir machen jedenfalls deutlich, wir meinen das ernst, wir finden es Zeit für dieses Verbotsverfahren.
Was ich rechtlich ganz spannend finde, das Gutachten wurde ja unter anderem deshalb nicht veröffentlicht, da man ja manch einer gesagt hat, na, so kurz vor den Neuwahlen steht da wohl das Neutralitätsgebot entgegen. Genau über dieses Thema habe ich mich sehr ausführlich mit Chagnot ausgetauscht und du bist ja nun auch Anwalt und kennst dich recht gut aus, hast dich auch rechtlich mit der Thematik befasst und kamst ja, so wie ich es verstanden habe, auch zu dem Ergebnis, nö, Neutralitätsgebot steht der Veröffentlichung nicht entgegen. Und das hast du auch in deinem Statement vom Freitag, das ich ja herausgegeben habe, weil ich das glücklicherweise entdeckt habe, hast du deutlich zum Ausdruck gebracht. Warum glaubst du, dass das Neutralitätsgebot der Veröffentlichung nicht entgegensteht?
Das ist ja eine absolut gebundene Entscheidung. Also wenn wir jetzt hier in rechtlichen Kategorien sprechen, ist es ja keine Ermessensentscheidung, ob jetzt eine solche Einschätzung, also ob die Einschätzung, dass es eine gesichert rechtsextreme Partei getroffen wird oder nicht, sondern das ist eine gebundene Entscheidung. Insoweit kann bei einer gebundenen Entscheidung logischerweise auch gar keine Neutralität verletzt werden, sondern sie könnte ja nur dann verletzt werden, wenn in rechtswidriger Weise, also entweder gesagt wird, es ist eine gesichert rechtsextreme Partei, obwohl dies nicht ist, oder umgekehrt, diese Feststellung unterbleibt, obwohl sie gesichert rechtsextrem ist. Und das, in diese Nähe kommen wir jetzt. Also unter Umständen ist es sogar umgekehrt, dass wir das Neutralitätsgebot, wenn überhaupt, dadurch verletzen, dass die Erkenntnis da ist, also sämtliche Erkenntnisquellen ausgeschöpft sind und dann die Information nicht transportiert wird, obwohl man zu diesem Ergebnis kommen muss. Dann hätten wir definitiv eine Verletzung des Neutralitätsgebots und zwar dadurch, dass es nicht veröffentlicht wird. Anders wäre es vielleicht, wenn jetzt wir diesen ganzen Prozess Beauftragung eines Gutachtens und so weiter noch nicht hätten. Weil natürlich die Frage, gibt man ein solches Gutachten in Auftrag, ja oder nein? Da gibt es einen Entscheidungsspielraum. Wenn jetzt jemand 3 Monate vor einer Wahl sagen würde, ach, die gucken wir uns doch mal genauer an, dann würde ich sagen, okay, da ist Raum für Verletzung des Neutralitätsgebots. Aber Nicht, wenn die Erkenntnisse schon alle da sind, der Prozess schon lange geplant ist und die einzige Veränderung ist, dass der Wahltermin vorgelegt wurde, was ja überhaupt nicht im Entscheidungsspielraum des Bundesamts für Verfassungsschutz stand. Also deswegen, das Bundesamt für Verfassungsschutz hätte ja gar nichts geändert an seinem Vorgehen, sondern das Einzige ist ein externer Faktor, der hinzugetreten ist. Und da würde ich sagen, könnte man dem Bundesamt gar keine Vorwürfe machen.
Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. So rum habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht betrachtet. Aber was mir aufgefallen ist, also bei dieser Argumentation, ja, Neutralitätsgebot, so kurz vor den Neuwahlen, dann dachte ich mir, aber das Ergebnis steht ja schon fest. Es liegt ja vor und man weiß ja nicht, was drinsteht. Also hypothetisch, ich glaube das ehrlich gesagt nicht, so wie Haldenwang das angekündigt hat, aber rein hypothetisch, einfach mal rumgesponnen, könnte es ja auch sein, ach, da liegt eine niedrige Stufe drin. Ja. Also von daher, ich weiß ja nicht, was drinsteht.
Ja klar,
ich glaube nicht,
das ist ja genau der Punkt. Ja. Also auch so rum ist natürlich eine Verletzung des Neutralitätsgebots, das nicht zu veröffentlichen, denn ja, die allgemeine Erwartungshaltung ja ist, dass herauskommt, dass die AfD eine gesichertsrechtsextreme Partei ist. Sie geht mit diesem Makel in die Wahl und nach der Wahl wird gesagt, ach, wir haben uns das jetzt mal angeguckt, in dem Gutachten steht ja drin, da ändert sich überhaupt nichts an der Einstufung. Dann wäre natürlich das zum Nachteil der AfD. Also es ist in jedem Fall, egal was das inhaltliche Ergebnis ist. Ich meine, es muss natürlich in der Sache richtig sein, das ist ja klar. Weil wenn das Ergebnis zurückgehalten wird, dann liegt in diesem Zurückhalten natürlich eine Verletzung der Neutralität. Und ich finde, dass diese Entscheidung eher was Willkürliches hat, das jetzt anzuhalten. Und dass jetzt hier, also irgendwie, es gibt ja manchmal so Argumentationen von hinten durch die Brust ins Auge, aber man will sich nicht irgendwie der Kritik aussetzen, es sei eine Verletzung des Neutralitätsgebots, das kann ja sein, aber es ist gar keine nach meiner Lesart. Und deswegen, glaube ich, wäre es richtig, hier auch für die Wahl eine vernünftige Informationsbasis für die Wählerinnen und Wähler zu schaffen. Wir wissen, nicht alle lassen sich davon beeindrucken, dass eine Partei extremistisch ist, ist so. Aber dann kann man auch entsprechend auf sie reagieren. Das macht einen großen Unterschied im Vergleich zu dem Zustand, wo das jetzt offen bleibt, aber im Raume steht und man raunt das so. Das ist, glaube ich, die schlechteste Grundlage für eine gute demokratische Entscheidung.
Ja, und ich persönlich finde, also ganz unabhängig von der rechtlichen Einschätzung, ich finde es wenig zufriedenstellend, dass man weiß, das Gutachten ist fertig, das liegt da. Ich würde jetzt ehrlich gesagt schon ganz gern wissen, was da drin steht, was auch immer rauskommt. Dass es ordnungsgemäß abgefasst sein muss und inhaltlich richtig sein, das stellt keiner in Frage. Natürlich muss es das. Wir leben in einem Rechtsstaat, natürlich muss das korrekt sein. Aber ich habe festgestellt, dass das Interesse in der Öffentlichkeit wahnsinnig groß ist. Dieses kleine Video, das ich da veröffentlicht habe, und ich habe nur das Statement, das ich glücklicherweise schneller als die FAZ rausgebracht habe. Ich glaube, die FAZ ist noch dran, da kommt jetzt demnächst was. Ich war einfach ein bisschen schneller. Das hat unfassbare Klickraten gehabt. Mich haben so viele Menschen aus der Jura-Bubble angeschrieben und haben gesagt, ja, sehe ich genauso. Ich warte da auch drauf. Wie schön, dass endlich mal jemand die Stimme erhebt. Und es kam sehr, sehr oft die Äußerung, ja, wir hoffen, da schließen sich noch ganz viele an. Und ich habe auf Social Media vergleichbare Forderungen auch schon aus Kreisen der SPD gesehen. Also da wurde das unterstützt. Das ist jetzt keine parteigebundene Forderung, sondern das sehen ganz viele Menschen so. Ich glaube auch, es ist sehr wichtig, die Veröffentlichung zu fordern. Warum ist es dir so wichtig, jetzt sofort massiv, damit alle noch Zeit haben, davon Kenntnis zu nehmen? Oder warum jetzt? Weil streng genommen hätte man ja auch vor dem Wanderwitz-Antrag schon drauf dringen können. Es war ja klar, es war sowieso angekündigt von Haldenwang. Hätte man ja auch sich mal überlegen können im Bundestag alle zusammen so, komm, willst du spielen nicht mit dem Datum, haus raus?
Ja, also ich glaube, das sind wirklich zwei Prozesse, die sind unabhängig voneinander. Also das Bundesamt muss sich die Zeit nehmen, die es braucht, um ein sachlich richtiges Gutachten vorlegen zu können und kann sich jetzt dann nicht nach irgendwelchen parlamentarischen Initiativen richten. Das ist sicherlich falsch. Und hier ist es aber eben nicht so, sondern das Gutachten wurde ja schon lange vorbereitet. Die Ankündigung des Termins, das ist ja auch langfristig gewesen, also wirklich ein organisierter Prozess innerhalb des Bundesamtes. Und das sind zwei parallele Vorgänge, die sich natürlich in der Sache treffen, logischerweise. Also natürlich ist der eine oder der andere Inhalt des Gutachtens ein Argument für oder gegen unseren Antrag, liegt ja auf der Hand. Aber das muss tatsächlich auch davon unabhängig sein. Und das ist ja auch das, was die Qualität ausmacht, dass sich jetzt das Bundesamt nicht nach irgendwelchen einzelnen Forderungen richtet, die Partei jetzt zu verbieten, sondern dass es einfach seine Arbeit macht und dann zu den Ergebnissen kommt, wenn sie vorliegen.
Aber sind die Erkenntnisse gesichert, dass das Gutachten fertig ist? Das hatte ich so überall in den, also hatte ich so wahrgenommen bei allem, wo ich so gelesen habe. Ja,
das ist
ja
auch zugetragen worden, dass es schon wirklich in der absoluten Schlussredaktion war, dass das tatsächlich jetzt unmittelbar bevorstand, dass es veröffentlicht wird. Und insoweit ist das die Situation, über die wir sprechen, dass das Gutachten inhaltlich vorliegt und lediglich nicht veröffentlicht wird. Also sonst wäre es vielleicht auch mal ein Tick anders, dann käme man vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Aber gerade dadurch, dass das Ergebnis schon feststeht, sehe ich eben genau in der Nichtvorlage eine Verletzung der Neutralitätspflicht.
Ja. Und da kann ich ja jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also als Sprecher würdest du nie sagen, ja, also das kommt dann und dann und du hast das noch nicht fertig. Du bist ja nicht irre. Es kann ja immer irgendwas passieren. Also ich würde sowas immer nur ankündigen, wenn ich schon fertig habe. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, dieses Statement von dir, das war ja sehr straight. War das eine rein höchstpersönliche Forderung oder hast du dich mit anderen Abgeordneten abgestimmt? Stehen andere hinter dieser Ansage letztlich, die drinsteckt, an Faeser? Ist das eine fraktionsübergreifende Forderung? Wie schaut's aus?
Also erstmal ist es meine Auffassung. Also insoweit habe ich da kann ich jetzt nicht auf irgendwie eine formale Abstimmung oder so verweisen, aber ich bringe schon noch zum Ausdruck, dass was sich viele fragen, was dieses ganze Vorgehen jetzt eigentlich soll. Und also deswegen glaube ich, ich stehe damit nicht alleine, aber es ist jetzt meine persönliche Einschätzung, die ich mir aber auch aufgrund der ganzen Sachlage und der intensiven Beschäftigung zutraue, das entsprechend einzuschätzen. Und ja, deswegen würde ich sagen, andere mögen auch ihre Einschätzung dazu abgeben, aber ich glaube, dass die Argumente für das Zurückhalten des Gutachtens nicht so wirklich stark sind.
Gab's schon eine Reaktion dazu?
Wir haben jetzt noch keine konkrete Reaktion. Also es gibt ja durchaus auch einen Austausch, auch mit dem Innenministerium, weil wir natürlich auch als Antragstellergruppe alle Informationen mitnehmen, die wir kriegen können, logischerweise. Und wir sind ja auch im Dialog mit vielen anderen, auch die jetzt nicht unsere Gruppe direkt unterstützen, weil wir natürlich das Interesse haben, dass wir in einen guten Prozess kommen. Und das setzt natürlich ein Zusammenarbeiten einerseits innerhalb des Bundestages voraus von möglichst vielen Abgeordneten, aber natürlich dann auch die Zusammenarbeit zwischen Bundestag und Bundesregierung. Und da ist natürlich gerade die jeweilige Einschätzung des Bundesinnenministeriums interessant. Die Frage werden wir auch dahin richten, aber haben da noch keine Einschätzung bekommen. Keine Antwort, also wir kennen nur das Öffentliche und keine Erwiderung auf unsere kritische Einschätzung.
Kann man ja wahrscheinlich schlecht abschätzen, wie lange das dauern wird. Wirst du dich mit dem Thema nochmal mit anderen Abgeordneten austauschen, gegebenenfalls diese Forderung nochmal wiederholen? Meinst du, es wird dann
eine ernsthafte... Wir machen das ja die ganze Zeit, dass wir uns austauschen, auch als gerade in dem Koordinationsteam des Gruppenantrages, tauschen wir uns natürlich ständig aus über alle Aspekte, die für uns von Relevanz sind. Und deswegen werden wir natürlich auch schauen, wie wir insgesamt das Thema noch weiter vorantreiben können. Es hat ja wirklich wöchentliche Aktualität. Also wenn man sich das anschaut, die Razzia bei den sächsischen Separatisten mit diesen engen Verknüpfungen zur AfD. Also das Interessante ist ja, wenn man mal so ein bisschen sich das anschaut, die ganzen Terrorgruppen, die es gibt im rechten Umfeld, die haben fast alle AfD-Verknüpfungen. Also es ist wirklich eine ganz breite Schnittstelle zum rechten Terror, den es da gibt. Also zu sagen, das Thema, das löst sich von alleine auf, dafür gibt es leider gar keinen Anhaltspunkt. Und deswegen bleibt das natürlich aktuell, dass wir hier aufgerufen sind. Die wehrhafte Demokratie ist nicht nur eine Floskel, sondern sie wird ausgefüllt durch Instrumente, die man dann eben auch ergreifen muss. Und hier ist aus unserer Sicht zur Verteidigung der Demokratie der Gang nach Karlsruhe erforderlich. Und das bleibt aktuell. Und wir werden da natürlich alles tun, dahin zu kommen. Wenn es eben in dieser Wahlperiode nicht klappt, dann versuchen wir natürlich in der nächsten, aber müssen natürlich dann insoweit von null anfangen und bleibt sehr mühselig. Deswegen kann ich nur die Kolleginnen und Kollegen des jetzigen Bundestages auffordern, sich dieser Frage zu stellen und das nicht beiseite zu schieben, weil die Gefahr ist ganz konkret.
Das fürchte ich auch. Wie schätzt du den Druck der Öffentlichkeit ein? Es gibt ja ein immens großes Interesse. Das ist ja deutlich wahrnehmbar. Glaubst du, das wird Einfluss darauf haben, wie man mit dem Thema Veröffentlichung des Gutachtens umgeht?
Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Wir haben ja im Januar erlebt, dass tatsächlich, als deutlich wurde, der Kern der Programmatik der AfD ist darauf gerichtet, Menschen, die in irgendeiner Weise Migrationshintergrund haben, früher oder später hier aus dem Land rauszuekeln. Da haben ja viele gesagt, jetzt reicht's. Und Hunderttausende sind auf die Straße gegangen. Und natürlich ist dann immer die Frage, was soll eigentlich geschehen? Aber die Frage, geht das endlich an mit dem AfD-Verbot? Das war die wichtigste Forderung dieser Demonstration. Und ich habe jetzt ganz viel Feedback bekommen über den Sommer, wo Leute auch gesagt haben, okay, wir waren auf der Straße, alles klar, aber was ist jetzt eigentlich passiert? Und das hat natürlich auch eine Frustration ausgelöst. Und viele sagen jetzt, ich kriege ganz viel Post dazu, viele sagen jetzt, gut, dass ihr das macht, endlich, wunderbar, genau richtig. Und natürlich, wer sich das genauer anschaut, also es wird ja zum Teil auch so gelesen, dass das jetzt irgendwie das Verfahren ausbremsen würde. Und da sagen natürlich auch viele, ja, warum eigentlich? Und gucken sich das genauer an. Und deswegen glaube ich schon, dass das viele interessiert. Und vor allem, also was ich einfach erlebe, was ich total spannend und toll finde, die Leute laufen nicht irgendwie jetzt uns hinterher, weil sie irgendwie Loyalität und so, sondern weil sie sich in der Sache überzeugen. Und 113 Abgeordnete haben gesagt, ja, ich habe mir das angeguckt, er hat mich überzeugt, das muss man jetzt machen. Und so geht es eben ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich eine Meinung bilden und die wollen so eine Einschätzung lesen. Die wollen sich schlau machen. Die wollen nicht, ja, alles, was hilft, sondern die wollen informiert wollen sie agieren. Und deswegen ist das so ein Fehler, wenn wir jetzt den Leuten sagen, ach, geht mal weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Das wäre die falsche Haltung, sondern es gibt eine ganze Menge zu sehen. Und je objektiver das ist, desto besser. Wir wollen ja nicht die Debatte über irgendeinen Quatsch führen, sondern wir wollen sie über die konkreten Gefahren führen, die von der AfD ausgehen. Und ich bin mir sehr sicher, also natürlich, das Bundesamt hat nicht immer recht, setzt sich ja auch nicht mit allen Einschätzungen vor Gericht durch und man muss es nicht immer alles teilen. Aber die haben extrem viel Expertise und es wäre ein sehr, sehr guter Beitrag für die Objektivierung der Debatte. Und deswegen würde das natürlich total helfen, egal wie wir weitermachen, dass wir die Debatte an der richtigen Stelle führen, über die richtigen Fragen sprechen, das wäre schon sehr hilfreich.
Das sehe ich genauso. Und was ich sehr positiv wahrnehme momentan rund um diesen ganzen Antrag, der gestellt wurde, rund um die Frage, wann kommt das Gutachten, ich sehe da bei vielen Parteien relativ großen Konsens auf Social Media. Das finde ich sehr, sehr nett, weil das so der Punkt ist, wo ja vielleicht auch mal die in der Sache harte Debatte plötzlich keine Rolle mehr spielt, sondern auch meine Beiträge oder meine Aufklärungsvideos mit Chagnot wurden parteiunabhängig kommentiert, geteilt, geliked. Das fand ich sehr schön, dass man einfach erkennt, okay, das ist hier kein parteipolitischer Klüngel, der gerade stattfindet. Es sind ein paar spannende rechtliche Probleme. Und es geht um unsere Demokratie und unserem Rechtsstaat, egal welcher Partei oder fast egal welcher Partei ich angehöre. Das ist was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und eine Frage habe ich noch, Till. Du hast in deinem Statement darauf hingewiesen, dass die Personalie Haldenwang von der Frage der Veröffentlichung getrennt zu behandeln ist. Was genau, beziehungsweise wie hast du das gemeint?
Ist ja vollkommen klar. Wenn jemand ankündigt, der in so einer Position ist, dass er für den Deutschen Bundestag kandidieren möchte, dann ist es erstmal sein Recht, das zu tun. Jeder, der gewählt werden kann, darf für den Bundestag kandidieren. Es hat aber dann Konsequenzen und die sind ja sofort gezogen worden. Vollkommen richtig. Also es ist vollkommen richtig, dass er nicht mehr Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz ist. Das hat aber nichts mit dem Gutachten zu tun, denn also das Amt agiert ja und es gibt Stellvertreter, die einstweilen in der Verantwortung sind. Es wird dann vielleicht bald eine neue Leitung geben, aber die Stellvertreter müssen ja jederzeit dafür sorgen, dass das Bundesamt weiterhin nach Recht und Gesetz agiert. Und deswegen bin ich auch der Meinung, sie sind verpflichtet, die Öffentlichkeit aufzuklären, wenn sie diese Erkenntnis haben. Und sie ist ja da. Es ist ja nicht nur eine Sammlung von Quellen, sondern es ist eine aggregierte Sammlung von Erkenntnissen, eine Bewertung des Ganzen. Also wirklich das, was das Bundesamt eigentlich tun soll. Und was haben wir denn davon, wenn irgendwann 2 Jahren oder in einem Jahr dieses Gutachten vorgelegt wird, was dann bis dahin wieder überholt ist? Das bringt gar nichts. Und deswegen ist es einfach so wichtig. Das Bundesamt macht seine Arbeit, es macht eine gute Arbeit. Damit würden sich viele gerne auseinandersetzen. Und deswegen ist es richtig, dass diese Erkenntnisse vorgelegt werden.
Ja, was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, da gab es so ein bisschen widersprüchliche Posts zu und Berichte. Hat Haldenwang jetzt sein Amt niedergelegt oder ist er beurlaubt? Da habe ich Widersprüchliches zugelesen, konnte es aber nicht verifizieren.
Ich habe es so gelesen oder erinnere es so gelesen zu haben, dass er den Antrag auf Versetzung in Ruhestand gestellt hat.
Ah, okay. Naja, vielleicht kann man da, vielleicht wird man dazu
ja,
auch.
Ja. Müsst ihr nochmal genau gucken, aber ich glaube, es ist so, weil er ist ja politischer Beamter, kann jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden und ich glaube, das hat er beantragt.
Ja, ich frage nur deshalb, weil natürlich da immer wahnsinnig viel kursiert auf Social Media und da weißt du immer nicht, was ist jetzt verifiziert.
Also er selber hat das beantragt, aber ich würde es so einordnen, dass es eben genau der Vorgang, der eben bei diesen Positionen immer möglich ist.
Ja.
Und der in diesem Fall halt ergriffen wurde, weil er eben nicht ein normaler Laufbahnbeamter ist, ist es eben nicht dieses Instrument der Beurlaubung, was vielleicht dann sonst eine Rolle spielen würde. Und jetzt bei irgendwelchen Beamten, die irgendwo in der Hierarchie sind, würde man vielleicht die Frage auch nicht diskutieren. Aber natürlich muss hier Klarheit hergestellt werden zwischen den beiden Rollen, weil er so exponiert ist. Und er kann natürlich nicht beides gleichzeitig sein.
Nee, das ist sowieso klar. Und letztlich ist es für den Moment ja auch irrelevant. Gibt ja einen Stellvertreter. Wie du sagst, falls du magst, Till, gib mal einen Tipp ab. Kriegen wir das Gutachten und wenn ja, wann? Hast du ein Gefühl? Blick in die Glaskugel?
Also ich habe das Gefühl, es soll ausgesessen werden. Hm. Und wir haben natürlich viele Themen, wenn man sich so anguckt. Also die Enthüllung über den D-Day-Plan der FDP, das kommt uns schon wieder ewig hervor, ist aber erst 3 Tage her. Die Wahl von Trump kommt uns ewig hervor, ist aber 1,5 Wochen her. Bei dieser bei dieser Schlagzahl besteht die Chance, das auszusitzen. Es kommt jetzt auf eine kritische Öffentlichkeit an, dass es nicht gelingt.
Ja, aber deswegen sprechen wir drüber.
Auf jeden Fall.
Schließen sich mega viele super spannende rechtliche Fragen an. Ich habe nämlich gerade, ich bin auch schon durcheinander. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, habe ich das heute gelesen oder gestern, weil ich lese momentan so wahnsinnig viel. Ich habe einen Post gesehen von Korrektiv, die jetzt selbst auch angekündigt haben, da dran zu sein am Gutachten. Und natürlich wird dir genauso gehen, Anwalt, Anwältin, da fängt sofort an zu rattern. Ja, warte mal, wie ist denn das rechtlich? Gutachten, Verfassungsschutz, IFG, ist das rechtlich möglich? Aber das ist ein anderes Thema, das muss man, glaube ich, gesondert mal beleuchten. Ich weiß auf jeden Fall schon nicht mehr, ob das heute oder gestern war. Aber auch da wieder eine rechtlich spannende Folgefrage, die sich da ergibt. Viele, viele Fragen, nicht alle können wir heute klären. Till, ich danke dir aber für diese Einblicke und es freut mich natürlich, dass ich mit dir drüber sprechen konnte, weil du ja nicht nur den Blick des Politikers hast, sondern immer auch den Blick des Anwalts, der du ja eben bist und bleibst. Noch ein Hinweis, ein paar Hinweise an meine Lauscher da draußen. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf besucht uns gerne unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Folgt mir auf Instagram, Threads, YouTube, TikTok und werft einen Blick in die Shownotes. Ich werde natürlich versuchen, noch was für euch zu dem Antrag zusammenzustellen und natürlich auch ein paar Infos zu Till. Vor allem unsere alte Episode, die ist nämlich auch aktueller denn je. Wir haben ganz viel über Hass im Netz gesprochen, Till.
Also, ich brauche immer noch Ninjutsu.
Ja. Ninja-Anwälte, genau das war's. Genau. Die verlinke ich natürlich auch nochmal. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich weiß, du bist immer sehr beschäftigt und ich wünsche dir weiter gute Besserung. Und Dankeschön. Wir bleiben gespannt, wie es weitergeht. Danke dir, Till. Mach's gut.
Ciao.